Wir sind unterwegs in der Predigtreihe, die ich halte zu den ersten 11 Büchern des ersten Buch Mose, die sogenannte Urgeschichte. Und heute kommen wir, nachdem wir schon manches gehört haben über Gott, den Schöpfer, der sein Wort gibt und mit dem Wort, das er spricht, Welten schafft, nachdem wir etwas gehört haben von der Beziehung, die er zu den Menschen aufbaut, die er sich wünscht, und von der Ebenbildlichkeit, zu der er uns geschaffen hat. Nun kommen wir beim dritten Kapitel des ersten Buches Moses vorbei. Und für mich ist dieses Kapitel tatsächlich eins der inhaltreichsten und auch der spannendsten der ganzen Bibel. Ich lese diese Geschichte immer wieder einmal und bin immer neu fasziniert von den vielerlei Facetten, die sich darin ausdrücken und die uns so viel über uns erzählen. Die Tage ging ich hier an einem Geschäft in Körne vorbei und ich fand da ein T-Shirt, das hat mir sofort gefallen. Ich habe es mir aber noch nicht gekauft. Auf dem T-Shirt steht: Bis zu meinem 5. Lebensjahr dachte ich, mein Name ist Nein. Bis zu meinem 5. Lebensjahr dachte ich, mein Name ist Nein. Und wie oft haben wir das gehört? Nein, tu das nicht. Nein, lass das sein. Das doch bloß nicht. Was machst du schon wieder? Ich glaube, eine Menge von uns könnten sich dieses T-Shirt anziehen. Und wir würden es vielleicht sogar als Erwachsene anziehen und sagen, mir geht das noch heute so. Und der ein und andere wird vielleicht auch meinen, genau darum geht es doch auch wieder heute Morgen in 3. Mose, um dieses Nein, um dieses großgeschriebene Nein, um das Verbot, das Gott ausspricht. Tatsächlich glaube ich, dass die Botschaft von diesem 3. Mose-Kapitel, das wir vor uns haben, heute eine ganz andere Botschaft ist, dass es nicht um das große Nein Gottes geht, sondern dass das Thema der Fürsorge und der Liebe Gottes zu uns Menschen auch in diesem Bibelabschnitt erscheint. Manchmal wird sagen, so eine uralte Geschichte, und die ist ja nun wirklich alt, die kann man doch überhaupt nicht wörtlich nehmen. Und tatsächlich braucht er diese Geschichte auch nicht wörtlich nehmen. Aber wir sollten sie beim Wort nehmen. Beim Wort nehmen, was da steht. Und was da steht und was uns hier erzählt wird, berührt uns nämlich in unserem eigenen Wesen und tiefsten Kern. Auch früher in der Zeit des Neuen Testamentes haben die Leute schon gesagt, Uraltgeschichte, Paulus, lass uns damit in Ruhe. Aber Paulus macht im Römerbrief sehr deutlich, dass nicht Adam und Eva zwei Personen sind, die irgendwann am Anfang der Welt mal was gemacht haben und wir dann sagen, was haben wir damit zu tun? Sondern Paulus sagt, dass wir Menschen uns in dieser Geschichte finden als solche, die alle auf gleiche Weise gesündigt haben, wie Adam und Eva. Oder wenn euch das Bild hilft, die Bibel beim Wort nehmen, das ist so, wie wenn du ein Bahnticket kaufst und darauf steht der Zielort ausgedruckt. Der Zielort sagt dir, wohin die Reise geht. Und genau das tut die Bibel auch. Sie beschreibt uns, wohin die Reise geht. Und deswegen ist es sinnvoll, sie beim Wort zu nehmen, nicht unbedingt wörtlich zu verstehen. Das ist ja geradezu märchenhaft. In dieser Geschichte spricht da eine Schlange. Und mancher steigt an dieser Stelle schon aus und sagt, befasse ich mich überhaupt nicht mehr mit diesem Märchenbuch. Aber auch hier ist der Punkt nicht eine sprechende Schlange, sondern der Punkt, um den es geht, ist, was überraschend ganz zu Anfang gesagt wird, Kapitel 3, Vers 1, ihr könnt das nachlesen auf eurem Zettel. Die Schlange war das Klügste, man könnte auch übersetzen, treffender, das Listigste von allen Tieren des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte. Es geht also um die List in diesem Bibelabschnitt, um die Doppeldeutigkeit, in der unser Leben sich bewegt und die Doppeldeutigkeit, mit der wir uns auseinandersetzen. Die Schlange wird nicht zufällig als listig charakterisiert. Die Erzählung oder die Struktur der Erzählung macht deutlich und erinnert immer wieder daran. Alles, was wir hier lesen, ist unter dem Blickwinkel der List zu lesen, dieser Doppeldeutigkeit, und damit beginnt es auch sogleich. Die sprechende Schlange wird nicht eingeführt, um das Rätsel des Bösen zu lösen. Im Gegenteil. Die sprechende Schlange wird eingeführt, um dieses Rätsel des Bösen, das in die Welt gekommen ist, als unlösbar stehen zu lassen. Ist doch die Schlange, wie ausdrücklich gesagt wird, nur eins der Tiere, die Jahwe gemacht hatte. Und das führt uns jetzt auf eine falsche Spur, wenn wir sagen, aha, Gott ist also schuld, der hat die Schlange gemacht, der hat auch das Böse gemacht. Sondern etwas ganz anderes wird gesagt. Gerade ein großer Trost wird gleich zu Anfang dieser Geschichte ausgesprochen, nämlich, was jetzt kommt, ihr lieben Leute, die große Katastrophe, die hier beschrieben wird und die euer Leben bestimmt, auch diese Katastrophe, alles, was hier geschrieben und gesagt wird, so furchtbar es auch ist, wird in den Händen Gottes bleiben. Die Schlange war eins der Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Alles, was hier geschieht und berichtet wird, alles, was wir weiter in der ganzen Bibel erfahren, wird in den Händen Gottes bleiben. Es gibt kein Böses, das sich dem Machtbereich Gottes entzöge. Gott erscheint in dieser Geschichte gleich im Zwielicht. Die Schlange fragt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? So eröffnet sie das Gespräch. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Lesen wir den Vers 2, Kapitel 2, Vers 16. Da sagt Gott, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen. Nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Was die Schlange in ihrer Scheinheiligkeit, in ihrer List bewirkt ist, dass sie den Menschen nach dem Gottesgebot fragt, so als ob sie sich bloß informieren wollte. Lass doch mal hören, ihr dürft tatsächlich von allen Bäumen des Gartens nicht essen? Alles völlig harmlos, anscheinend. Die Schlange gibt vor, interessiert zu sein an dem, was Gott gesagt hat. Doch so, wie sie es aufgreift, verfälscht sie Gottes Gebot in sein Gegenteil. Das Verbot Gottes wurde als Warnung zu seinem Schutz ausgesprochen. Wenn du von diesem Baum isst, musst du sterben. Viel größer aber war die Erlaubnis, und von allen anderen Bäumen in diesem Park dürft ihr essen, und die Früchte sind köstlich und herrlich. Freut euch daran. Und die Schlange sagt, dürft ihr wirklich von keinem dieser Bäume essen? Von der großen Erlaubnis, die Gott hier ausspricht und die über unserem Leben ausspricht, bleibt schon mit der ersten Frage der Schlange nicht mehr viel übrig. Der Blick verengt sich aufs Verbot. Und ich glaube, ganz viele Menschen, vielleicht du auch, begreifst Glaube allererst als Verbot. Mit Gott leben, das heißt, ich darf nicht. Das T-Shirt. Ich glaube, mein Name ist Nein. Gott erscheint im Zwielicht. Die Schlange macht die Grenze zwischen Chance und Einschränkung zweideutig. Will Gott mit seinen Möglichkeiten, will er sie eröffnen oder will er sie dem Menschen gleich nehmen? Aus von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, macht die Schlange, nicht von allen Bäumen darfst du essen. Und plötzlich überschattet das Verbot alle Freiheit und statt Vertrauen und Fürsorge Gottes steht nun Misstrauen im Raum. Gott ist ein Despot. Er schafft so einen prächtigen Garten, nur um die Menschen darin der Pein des Verbots auszusetzen. Die Schlange übertreibt Gottes Gebot maßlos und tut so, als sei sie total befremdet über diese Härte Gottes. Hat der euch wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum des Gartens essen? Was für ein doch gnadenloser Gott. Dieser Gott, der euch so angeblich liebt, verbietet euch so viel. Das ist ein unerträgliches Bild Gottes, das hier entsteht und das macht zugleich sein Gebot unerträglich und fragwürdig. Die List der Schlange ist, dass sie mit einer fantasierten Möglichkeit spielt und diese Fantasie neben das Wort Gottes stellt. Diese Infragestellung bewirkt eine verheerende Kettenreaktion. Die Frau kommt von dem Gedanken des grausamen, linnlos quälenden Gottes nicht mehr los. Aus einem Baum, von dem nicht gegessen werden darf, ist jetzt jeder Baum geworden. Und das läuft für die Menschen, die sich ja von diesen Bäumen ernähren sollen, so wird es ja vorher beschrieben. Das läuft für den Menschen, wenn jetzt dieses große Verbot ausgesprochen ist, letztlich auf Entzug der Lebensgrundlage hinaus. Und so schlittert die Frau in die Falle der Übertreibung. Mit ihrer Übertreibung des Verbots Gottes hat die Schlange eine Falle für den Menschen aufgestellt und mit einem ganz verlockenden Köder versehen. Wir hatten jetzt die Tage oder im letzten Herbst, diesen Winter, viele Mäuse im Keller. Die sind mir so rasch und da aufgefallen, die liefen da rum. Ich denke, ist ja komisch. Und was fressen die? Ich habe so gedacht, Käse fressen die gern. Habe ich mal gelernt, stimmt aber nicht. Meine Tochter kam und sagt, nee, vergiss das mit dem Käse. Schokolade und Nutella. Und ich habe Schokolade und Nutella da reingetan und wir haben 16 Mäuse gefangen. In Worten, 16 Mäuse gefangen. So einen verlockenden Köder legt hier die Schlange aus. Und Eva, der Mensch, springt sofort drauf an. Eva fühlt sich herausgefordert, Gott wieder ins rechte Licht zu rücken, ihn zu verteidigen. Sie will zurückkehren und zurückgehen zu dem, was Gott wirklich gesagt hat. Hier nahm die Infragestellung Gottes ihren Anfang und hier muss jetzt die Korrektur erfolgen. Und dann so ihre Hoffnung, ist alles klargestellt und wieder in Ordnung. Denn Gott in Frage zu stellen, heißt für die Frau, alles in Frage zu stellen, wovon sie lebt. Dann gibt es keinen festen Grund mehr unter ihren Füßen. Und so wiederholt sie Gottes Gebot. Sie will sich daran halten. Sie will sich nicht von Gott trennen. So versucht sie, Gott zu rechtfertigen. Sie sucht die schweren Vorwürfe gegen ihn abzuwehren. Doch mit dem Kampf gegen den in ihr entstandenen Zweifel, wie um die innere Unsicherheit zu beseitigen und der Verdächtigung in eigenem Herzen Herr zu werden, erliegt sie nun ihrerseits der Übertreibung. Und die Saat der Schlange geht auf. Es ist, als wolle sie, die Eva, sich durch die Übertreibung selbst ein Gesetz geben. Ein Gesetz, das wie einen Schutz wirkt. Sie sagt, esst nicht davon, hat Gott gesagt. Und rührt es auch nicht an. Doch das hatte Gott nicht gesagt. Davon war nie die Rede. Mit ihrer Übertreibung ist Eva unmerklich auf den Kurs der Schlange eingeschwenkt. Mit ihrer Übertreibung ist das Verbot Gottes nicht gestärkt, sondern es ist ausgehöhlt und erledigt. Denn das von der Schlange in Frage gestellte und von Eva verbesserte Verbot Gottes ist das ursprüngliche Gebot Gottes eben schon nicht mehr. Die Übertreibung führt auf dem Weg der Übertretung. Die Übertreibung führt auf den Weg der Übertretung. Eva hat sich selbst ein Gesetz gegeben, ein Tabu aufgerichtet und das Gebot Gottes auf diese Weise für sich selbst verschärft. Und seitdem tun wir Menschen es ihr nach. So stellten zur Wirkungszeit Jesu die Schriftgelehrten viele weitere Gesetze auf, um das Gebot Gottes vor Missbrauch zu schützen und verkehrten genau damit den Willen Gottes. Denn der hatte seine Gebote, den Sabbat und alle weiteren für den Menschen gegeben und nicht den Menschen für die Gebote gemacht. Ein Gebot muss verschärft werden, wenn die Neigung sich vergrößert, es zu übertreten. Ich glaube, dass auch wir mit den Geboten und Werten Gottes häufig so umgehen. Noch ein Ticken mehr. Das Gebot muss verschärft werden, damit die Neigung in uns beherrscht wird, das Gebot zu übertreten. Wehrt den Anfängen, wird dafür ins Feld geführt. Lieber etwas übertreiben. Lieber etwas mehr Schärfe in die Gottesbeziehung hineintragen, bevor sonst womöglich nichts passiert, sich nichts verändert. Und das Gebot übertreten wird. Ihr Lieben, das ist ein psychologischer Abwehrmechanismus. Und der verfehlt immer, so auch hier, sein Ziel. Denn dieser Abwehrmechanismus ist nicht aus der Kraft des Geistes Gottes geboren, sondern er ist aus der Angst geboren und aus dem Misstrauen. Denn wiederum und noch mehr als je zuvor steht jetzt das Verbot im Vordergrund. Rühr es auch nicht an. Wow. Die Frage der Schlange birgt die Quelle der Angst. Die Frage der Schlange hat neben dem Misstrauen Gott gegenüber tiefe Angst in der Eva entstehen lassen. Diese Angst bestimmt sie in allem, was jetzt folgt. Und es scheint für Eva der einzige noch mögliche Weg ist, um mit Gott umzugehen. Mit Gott kann man nur im Verhältnis der Angst umgehen. Doch die Angst, die sie in sich verspürt, das Wissen um die Möglichkeit, das Gebot zu übertreten, wird jetzt zum Motiv der Sünde. Die selbstgesteigerte, strikte Verneinung jeder Berührung soll die empfundene Regung verdrängen, die da sagt, dass es verlockend sei, von der Frucht zu essen. Und für eine Zeit hält der selbstgebaute Damm der Übersteigerung gegen den Wunsch, von der Frucht zu essen, doch nur für kurze Zeit. Denn wenn Gott wirklich so kleinlich ist, dass allein die Berührung der Frucht den Tod bedeutet, könnte da die Schlange mit ihrer Skepsis nicht im Recht gegenüber sein? Im Recht Gott gegenüber sein? Und so erschließt sich dem Menschen eine begründete Möglichkeit, gegen das Verbot zu handeln. Na, wenn du so einer bist, dann ist ja gut, dass ich mich selber vor dir schütze. Die Übertreibung der Frau, die Übertreibung des Verbots eröffnet einen Optionsspielraum. Was bisher nur theoretisch möglich war, ist jetzt diskutierbar. Der Baum, von dem zu essen verboten ist, steht nun nicht mehr einfach da als ein Baum, sondern dieser Baum ist jetzt mit einem Mal zum Magneten geworden. Und gerade dadurch zum Magneten geworden, dass von ihm tödliche Gefahr und Bedrohung ausgehen. Die Menschen werden ihm ausweichen müssen, als würden sie vom Baum verfolgt. als ob die Gefahr nicht in der Frage der Schlange liege und in ihrer List, sondern in dem Baum selbst. Und wer hat den Baum gepflanzt? Klar, Gott hat den gepflanzt. Und er hat ihn gepflanzt, so ist jetzt die Denke, nur zum bloßen Ärgernis der Menschen hat er ihn da mitten reingesetzt. Vers 4, mitnichten, sagt die Schlange, werdet ihr sterben, wenn ihr von dem Baum der Erkenntnis esst. So wirkt die Schlange auf die Eva ein. Blödsinn, kalter Kaffee, vergiss das. Weißt du, Eva, wer es wirklich gut mit dir meint, das bin doch ich. Jetzt wird sichtbar, weshalb es der Schlange so wichtig war, zunächst die Angst vor Gott und seinem Urteil groß zu machen. Das ermöglicht der Schlange nun, als Erlöser aufzutreten. Als der Erlöser, der die große Lüge Gottes entlarvt. Und so flüstert die Schlange der Eva ins Ohr, deine Angst ist überflüssig, ja gänzlich unbegründet. Versuch es nur und du wirst sehen, dass ich Recht behalte. Und damit ist der weitere Weg besiegelt. Gott erscheint nicht mehr als Hilfe gegen die Angst, sondern als seine Quelle. Gott erscheint nicht mehr als der Fürsorger, der das Leben schenkt und bewahrt und lenkt, sondern er erscheint jetzt als ein Tyrann, als ein Despot, einer, vor dem man sich in Acht nehmen muss. Und wie viele Menschen verstehen Gott genauso und auch das, was das Evangelium erzählt, wie so eine Drangsaliererei. Nimm dich bloß vor der Religion in Acht. Darüber kann man noch sprechen, aber nimm dich vor Gott in Acht. Ihr Lieben, das ist barer Unsinn. Die Frau mag sich nicht mehr auf die Seite Gottes schlagen, nicht auf die Seite dessen, der sie zugleich mit dem Tod bedroht. Das ist das, was die Schlange erreicht hat. Er, der wenig vorher, Gott, der vorher wenig der Ursprung und Garant des Lebens der Menschen war, erscheint ihr jetzt als der Bedrohende und als der, der den Tod verhängt. Und vor dem kann man nur fliehen. Und schon sind wir in einer völlig verdrehten Welt. Jetzt spricht die Schlange den Lebenswillen der Frau an und übernimmt damit die Rolle Gottes. Denn er ist es ja, der sich um das Leben der Menschen sorgt und kümmert. Jetzt spricht die Schlange den Lebenswillen der Frau an und übernimmt die Rolle Gottes. Sie tut, was allein Gott gebührt, der das Leben gab. Die Schlange sichert dem Menschen den Erhalt des Daseins zu. Mitnichten werdet ihr sterben. Keinesfalls. Die Schlange präsentiert sich als Heilsbringerin. Sterben werdet ihr nicht. Dieses Wort bringt die Frau dazu, die Schlange wie einen Retter zu erleben. Ich brauche nicht sterben, wie großartig. Der Satz ist richtig, ihr werdet nicht sterben. Dieser Satz ist ja richtig unter der Bedingung, dass die Menschen sich an das Gebot Gottes halten. Denn aus der Gemeinschaft mit Gott wächst das Leben. Aber die Schlange formuliert ihren Satz bedingungslos und das verstärkt treffsicher die Bereitwilligkeit des Menschen, Gott zu widersprechen. Die Todesangst der Frau beruhigt sich und der Weg ist frei, gefahrlos Gottes Gebot zu übertreten. Nicht der Mensch muss sich eigentlich vor Gott fürchten, sondern so träufelt es die Schlange der Eva und uns ins Hirn. Nicht der Mensch muss sich eigentlich vor Gott fürchten, sondern Gott fürchtet sich vor dem Menschen. Gott fürchtet sich, dass du, Mensch, begreifst, dass dir die Augen aufgehen werden. Gott fürchtet sich davor, dass du wirst wie er. Zum Ebenbild geschaffen, das genügt nicht mehr, sondern sein wie Gott. Das ist doch verlockend. Und genau das will Gott verhindern. So die Erklärung der Schlange. Gott will dich in der Abhängigkeit von sich und unter seinem Diktat beherrschen. Lass dich bloß nicht auf seine Gebote ein. Das sind keine Gebote, das sind Zwangsmaßnahmen. Neid, Eifersucht und Selbstschutz, das sind Gottes wahre Motive. Nicht Liebe, Fürsorge und Schutz. Und so endet die Geschichte. Da nahm die Frau von der Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann davon. Und was wie ein Griff nach Überlegenheit und Befreiung aussieht, verwandelt sich im Moment ins Gegenteil. Denn jetzt beginnt die Verschiebung auf dem Schuldbahnhof. Von Gott darauf angesprochen, was Adam denn da getan hat, dass er von der Frucht aß, sagt der Adam, was jetzt folgerichtig ist nach allem Vorhergehenden. Er sagt, die Frau gab mir davon. Und er sagt nicht nur, die Frau gab mir davon, er sagt, die Frau, und wenn ich dich erinnern darf, die du geschaffen hast, gab mir davon. Und dann wendet sich Gott der Eva zu und sagt, was hast du da getan? Und die Eva, die sagt, die Schlange hat mich verführt. Und in Klammern, wenn ich daran erinnern darf, wer hat sie geschaffen? Und da sind wir am Anfang der Geschichte. Aber in einer völligen neuen Fehldeutung. Der Griff nach der Überlegenheit und Befreiung, das, was so aussieht, verwandelt sich im Moment ins Gegenteil. Den Menschen gehen tatsächlich die Augen auf und sie begreifen mit einem Male, dass sie überfordert damit sind. Überfordert mit der Möglichkeit, die ihnen jetzt gegeben ist. Nie erleben sie sich als Ohnmächtiger, nie als Ohnmächtiger, als in diesem Augenblick, wenn sie sich von dem Gott wenden, der das Gute für sie wollte, wo sie sagen, wir misstrauen dir, du führst Arges im Schilde. Ich ende meine Predigt, indem ich einen kleinen Sprung zur Abendmahlfeier wage. Ich habe so gedacht, diese Geschichte endet damit, und dann nahm sie von der Frucht und gab auch Adam davon. Und wir nehmen nachher auch. Wir nehmen Brot und Wein und wir geben dem anderen an unserer Seite davon. Das ist das neue Heil, in dem wir stehen, als solche, die sich auf Jesus Christus verlassen. Und ich lade jeden zur Mahlfeier ein, der diesen Glauben hat, dass wir uns nicht verführen lassen, an einen Gott zu glauben als einen großen Versucher und Verräter und Schuft, sondern an den Christus zu glauben, der sein Leben gibt, damit unsere Sünde, dieser Bruch zwischen uns und Gott überwunden wurde. Und so lade ich dich ein, wenn du das Brot nimmst, dann wage den einen Gedanken, ich nehme nicht von der versuchlichen Frucht, sondern ich nehme von der heilbringenden Gnade Gottes. Und ich lebe aus dem Garten Eden, aus dem Garten Gottes, den er mir bereitet. Amen.